Guten Morgen, ich freue mich, dass ich über diesen schönen Predigttext zu Ihnen sprechen kann. Jesaja 43, 1 bis 7. Nun aber spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, ich bin mit dir. Wenn durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du dich nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Äthiopien und Saba an deiner Statt. Weil du teuer bist in meinen Augen, wertgeachtet und ich dich lieb habe, gebe ich Länder für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang, das heißt vom Osten, will ich deine Kinder heimführen und vom Niedergang, das heißt vom Westen her, dich sammeln. Will zum Norden sprechen, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe heim meine Söhne aus der Ferne und meine Töchter von den Enden der Erde. Sie alle, die meinen Namen tragen und die ich zu meiner Ehre geschaffen und gebildet und gemacht habe. Ja, ich weiß nicht, ob Sie eine Ermutigung brauchen. Hier ist sie, die Zusage, fürchte dich nicht. Ich weiß nicht, ob Sie darüber nachdenken, wann man sich so fürchtet. Ich denke, Sie fürchten sich, wenn Sie nicht wissen, wie es weitergeht. Wenn Sie denken, dass Ihnen Sicherheiten, die Sie bisher hatten, oder Gewohnheiten entgleiten können. Oder wenn Sie nicht wissen, ob die Schwierigkeiten, in denen Sie vielleicht im Moment stehen, weitergehen oder irgendwann einmal doch beendet werden oder sich noch zum Schlechteren verwandeln. Ermutigung, fürchte dich nicht. Begründung, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja, bei manchen weiß ich, wie sie heißen, auch die Vornamen, bei anderen nicht. Das finde ich immer interessant, dass Gott Menschen ruft und sagt, Ralf, ich meine dich, Simone, Frank, Gisela, wie auch immer du heißt. Du bist ja von mir angenommen, geliebt und erlöst. Das ist interessant, wenn Gott Menschen persönlich anredet und sie spüren, ich bin gemeint. Das ist ja interessant in der Bibel, Gott hat nie jemanden nach dem Namen gefragt, auch Jesus nicht. Er hat sie mit ihrem Namen angeredet, wenn er sie wirklich mit Namen anreden wollte, wusste immer, wie er heißt. Selbst von den Sternen heißt es, dass sie letztlich mit Namen genannt sind und gezählt sind. Da ist kein einziger Unbekannter dabei. Ja, wann hat Gott mit jemand geredet? Ich weiß nicht, wann er sie angesprochen hat, wann sie spürten, ich bin gemeint. Vielleicht hier im Gottesdienst, vielleicht geschieht es heute. Ich denke an einen Mann, der als Oberzeuser nach Amerika flog bei einer Reise und dort von einem Oberzeuser, der dort schon jahrelang wohnte, angesprochen wurde. Der erzählte etwas von seinem Glauben an Jesus und das hat ihm dann eingeleuchtet. Ich denke an eine Religionslehrerin, die Religion unterrichtete an einer der hiesigen Schulen. Und dann stellte ein Mädchen eine Frage und die war so gut und präzise, dass diese Frage ihr geholfen hat, zu einem persönlichen Glauben zu kommen, der Lehrerin, die dieses Fach unterrichtete. Die Schülerin wusste von ihrer Wirkung wahrscheinlich bis heute nichts, dass sie eigentlich der Lehrerin damit die Augen geöffnet hat für den Inhalt dessen, was sie versuchte weiterzugeben. Es ist immer hochinteressant, wie Gott Menschen anredet, unter welchen Umständen und wann sie spüren, ich bin gemeint. Damals bei Israel war das ja der Jakob erstmal, der ist geflüchtet vor seinem Bruder Esau, weil der den bösartig hintergangen hatte und musste um sein Leben fürchten und auf der Flucht sprach Gott mit ihm. Als er dann nach 20 Jahren wieder zurückkehrte, inzwischen mit Großfamilie, sprach Gott wieder mit ihm. Also ziemlich lange Pause dazwischen, aber Gott hatte ihn im Blick, er hatte ihn nicht aus den Augen verloren. Ja, und dann macht er hier diesem Volk klar, ich habe dich erlöst. Bei Jesaja hat er immerhin 66 Kapitel, das unterteilt sich so in drei Blöcke, so der Anfang bis Kapitel 39, so die Warnung an das Volk Israel, doch Gott ernst zu nehmen, sonst würden sie vertrieben werden, ins Ausland verbannt. Dann geht es weiter in den nächsten Kapiteln, wo die Situation des Exils schon vorausgesetzt ist, wie auch hier, dass sie schon verbannt waren nach Babylon, dem heutigen Irak, und am Ende dann ja letztlich noch die tollen Heilszusagen für die Endzeit und diesen wunderbaren Erlöser Gottes. Ja, worum geht es für das Volk, wenn es ihm gesagt wird, ich habe dich erlöst? Für Israel war das immer die Erlösung aus Ägypten, wo sie viele Jahrhunderte kostenlos gearbeitet haben als Sklaven und Gott sie irgendwann heraus erlöst hat. Wenn sie also an Erlösung dachten, dachten sie an die Befreiung aus Ägypten. Die Leute, die jetzt hier in Babylon im Exil sitzen, in der Kriegsgefangenschaft, die denken natürlich an die Erlösung aus der Kriegsgefangenschaft. Wann kommen wir wieder nach Hause? Werden wir überhaupt wieder kommen? Gott spricht, ich habe euch erlöst. Ja, wenn wir an Erlösung denken, denken wir natürlich an Jesus. Jesus hat mich am Kreuz erlöst von dem Fluch des Gesetzes, denn ich bin verflucht, wenn ich nicht alles halte, was im Gesetz geschrieben steht. Und wer von Ihnen oder ich hat schon alles gehalten, was in diesem Gesetz steht? Jesus hat den Fluch getragen, deshalb schenkt Gott mir Frieden durch Vergebung und ich bin bei ihm angenommen. Erlösung bedeutet frei werden von etwas. Und wenn jemand diese Erlösung durch Jesus erfahren hat, Jesus kennt als Erlöser, dann bedeutet es auch in seinem eigenen Leben immer ein Stück Befreiung. Und ich nenne jetzt eine ganze Reihe von Bindungen, die Gott lösen möchte oder bei diesem oder jenem vielleicht schon gelöst hat. Mancher ist gebunden an irgendeine Person, vielleicht irgendeine ungute Freundschaft, irgendeine Hassbeziehung. Man kann an so viele gebunden sein, oft innerhalb der eigenen Familie, manchmal sogar noch an Verstorbene, an die man gedanklich durch irgendwas gebunden ist. Gott möchte von solchen Bindungen lösen, denn er heißt ja der Erlöser, dass jemand frei wird von dem, was ihn da bindet. Mancher ist an eine Gruppe gebunden, wo er einfach von deren Meinung abhängig ist, von dem, was sie unternehmen. Und Gott macht ihm vielleicht irgendwann klar, da gehörst du nicht mehr hin. Gehe raus aus dieser Gruppe und ich werde dich weiterführen. Mancher ist an irgendwelche merkwürdigen Gewohnheiten gebunden, die er im Laufe der Zeit entwickelt hat, die aber nichts taugen. Und Gott möchte ihm helfen, davon frei zu werden. Ein anderer ist an irgendeine Sucht gebunden. Gott kann Süchte überwinden. Mancher ist an Geld gebunden, durch Geiz, durch Manipulation, wo er die Wahrheit schon jahrelang regelmäßig umgeht mit irgendeinem Trick. Und Gott macht ihm klar, das ist nicht mein Weg, sondern ich möchte dich da herauslösen. Ganz im Gegenteil, dich sogar befreien, geben zu lernen. Es ist für jeden Christ ein Abenteuer, geben zu lernen, die Segensbank Gottes zu entdecken, in die wir einzahlen, indem wir weitergeben. Mancher ist an erotische Abenteuer gebunden und Gott sagt, ich möchte, dass du treu wirst, dass du eine klare Richtung in deinem Leben hast, dass du meine Reinheit entdeckst. Mancher ist an den Aberglauben gebunden. Denken Sie an die letzte Woche, wie viele Leute werden da am Freitag Angst gehabt haben, weil es Freitag der 13. war. Sich vielleicht nur sehr vorsichtig auf die Straße begeben haben, weil dir irgendetwas passieren konnte. Gott befreit von dieser Angst. Oder denken Sie jetzt an die Love Parade in Berlin oder Christopher Street Day in Frankfurt oder den Plan unserer Regierung ab 1. August eine eingetragene Lebenspartnerschaft zu vollziehen, wo Menschen entdecken, ich habe eine Veranlagung, die anders ist. Vielleicht ist ja auch jemand unter uns, dem es so geht. Auch an der Stelle möchte ich sagen, Jesus ist der Erlöser. Wenn der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Und es geht nicht darum, irgendeine falsche Veranlagung zu zementieren, indem man sie auch noch rechtsgültig werden lässt, sondern vor Gott geht es darum, dass Erlösung geschieht, Befreiung, Reinigung und eine neue Ausrichtung. Wenn Sie mal den Korintherbrief lesen, 1. Korinther 6, Vers 11, schreibt Paulus so eine Art ganzen, ich sag mal, einen Lasterkatalog, was im Leben alles schief laufen kann und schief gelaufen ist. Und dann am Ende schreibt er, da sind auch die Rede von Knabenschändern und Lustknaben, also auch irgendwie eine andere Veranlagung. Und dann heißt es, solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr habt euch abwaschen lassen. Das heißt, ihr habt euch befreien lassen von diesem wunderbaren Erlöser. Und das finde ich gut. Wenn es heißt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, dann ist das nicht nur eine Vokabel, sondern auch eine Wirklichkeit, die in das Leben hineingreift. Die Botschaft der Gemeinde erwarten viele Leute von der Wiege bis zur Bahre, Konfirmare. Konfirmare heißt Bestätigung, befestigen. Das heißt, die Kirche soll immer segnen, egal was ich tue. Das ist nicht der Fall, wenn es wirklich um Jesus geht. Jesus ruft in seine Nähe und sagt, ich habe dich erlöst. Und deshalb werde ich auch dein Leben weiterführen und verändern und befreien. Dadurch entsteht Vertrauen. Das Volk Israel blieb auch nicht in Ägypten und hat dann dort Gott gefeiert, sondern sie wurden herausgelöst, in eine neue Zukunft gestellt. Und das ist gut, in eine neue Umgebung. Wer Jesus kennt als Erlöser oder damals das Volk Israel, seinen Gott als Erlöser, der entwickelt Vertrauen. Er entdeckt die Nähe durch Gebet, Gemeinschaft durch das Wort Gottes. Auch Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und fängt an, seiner Führung zu vertrauen, wobei die nicht immer nur durch schöne grüne Panoramawege geht mit Sonnenschein. Hier heißt es, wenn du durch Wasser gehst, ich bin mit dir, wenn du Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du dich nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Das heißt, sehr unangenehme Entwicklung, durchs Wasser gehen. Das Volk Israel zog das Schilfmeer, durch Ströme gehen. Sie zogen durch den Jordan, sie wurden nicht weggespült. Sie kamen dahin durch und ich kenne ihre Sorgenströme nicht, die durch ihr Leben fließen. Das heißt, bei manchem kenne ich sie schon, aber bei den meisten nicht. Ich kenne nicht das Schilfmeer, das vielleicht vor ihnen ist, wo sie sagen, da komme ich niemals durch. Aber Gott sagt, ich bringe dich da hindurch. Wenn du durchs Feuer gehst, dann wird die Flamme dich nicht versengen. Israel ging nicht durchs Feuer, aber Feuer ist ein Bild für Prüfung, für Tests, für Bewährungsproben. Und ich denke, davon gibt es ja im Leben eine ganze Reihe. Und die können einem ganz schön es heiß werden lassen im Leben. Aber Gott sagt, du wirst dich nicht versengen, ich bin mit dir. Ja, und das ist überhaupt eine tolle Begründung für diese Ermutigung, immer die Ermutigung, ich bin mit dir. Und einige von den Älteren unter uns haben ja sehr viel Hartes und Böses miterleben müssen, gerade durch den Krieg. Es kann vielleicht sein, dass irgendein Kind mit auf der Flucht war, ist eine sehr hässliche Situation war, und das Kind sich vielleicht trotzdem geborgen wusste, weil der Vater oder die Mutter, meistens ja die Mutter dann, dabei war und das Kind wusste, bei ihr bin ich geborgen. Nur wenn Jesus bei ihnen ist, hat er natürlich mehr Bedeutung als eine Mutter, weil er andere Macht hat als ein Mensch, der selber in Schwierigkeiten ist. Er sagt, ich bin mit dir. Ja, dann sagt er, ich gebe verschiedene Länder für dich als Lösegeld. Das klingt natürlich nicht so toll, nach dem Motto, du wirst frei und andere kommen jetzt in Gefangenschaft. Müssen Sie sich so vorstellen, Israel wurde gefangen von dem König Nebukadnezar von Babylon und einer seiner Nachfolger sollte sie dann wieder freilassen. Das heißt, er würde ja verzichten auf ein Menschenpotenzial, das ihm gehört. Und dem wird gesagt, mehr oder minder, ja, du kriegst ein paar andere Länder, die kannst du auch erobern und dann hast du ja auch was. In dem Fall war es dann Ägypten, Äthiopien und Saba. Das heißt, die einen musst du gehen lassen und die anderen kannst du festhalten. Klingt in unseren Augen nicht so toll, weil wir denken, wäre doch schön, wenn die anderen auch frei sind. Aber wenn Sie Jesaja weiterlesen, ein paar Kapitel nach 43, kommt zum Beispiel 53. Da ist die Rede von diesem Gottesknecht, der sein Leben gibt zur Erlösung für alle Völker. Ja, da werden nicht mehr die Völker untereinander ausgetauscht, sondern da taucht einer auf, der sein Leben gibt für die Erlösung aller Völker, von dem es dann heißt, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Ja, über Kohlenlaufen ist ja auch heute ein Ausbildungspunkt bei manchem Management-Seminar. Ich war zum Glück noch nie auf so einem Seminar dieser Art, obwohl ich sicher gerne auch mal eines machen würde. Die laufen dann über glühende Kohlen und verbrennen sich nicht dabei. Zeichen, das kannst du, du bist ein toller Powerman, du kannst sogar die größten Schwierigkeiten überwinden, dir passiert nichts. Das ist der Unterschied. Die da sagen dann, ich bin groß. Während wenn ein Gläubiger spürt, Gott führt mich durchs Feuer, dann würde er nicht sagen, ich bin groß, sondern er ist groß. Ich las von einem Management-Trainer, der noch nicht so ganz alle Tricks kannte, der hat die falschen Kohlen genommen bei diesem Experiment. Das heißt nicht diese normalen Grillkohlen, sondern richtige Grill-Briketts und die waren dann zu heiß, sodass die Leute wirklich alle Brandverletzungen hatten. Das war dann nicht so ermutigend. Aber wenn Gott führt, dann führt er auch durch solche Feuerproben hindurch, ohne Verletzung. Er sagt nicht, dass es ein einfacher Weg ist, aber immer wieder die Begründung, ich bin bei dir. Und hier kommt die zweite Zusage noch einmal, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir, in dem Vers 5. Und die Begründung, Vorher, du bist teuer, du bist wertgeachtet in meinen Augen und ich habe dich lieb. Ich denke, dass manche unter uns heute Morgen sich vielleicht ein bisschen einsam fühlt, vielleicht ein bisschen abgeschrieben vom Leben. Dem möchte ich das einfach persönlich weitergeben, wo es heißt, du bist wertgeachtet, du bist teuer in meinen Augen und du bist geliebt. Ja, diese Zusage, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich weiß nicht, wann Sie solche Zusagen in Ihrem Leben auch ganz persönlich bekommen, in irgendeiner Situation, wo Gott Sie vorbereitet auf eine Schwierigkeit oder in einer Schwierigkeit ermutigt und plötzlich so ein Vers auftaucht, alle eure Sorgen werfet auf ihn und Sie das tatsächlich im Moment dann auch glaubend einmal können. Meistens halten wir Gott ja nur die Sorgen hin, sagt, guck sie dir mal an und dann packen wir sie wieder ein. Während es hier heißt, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Das heißt, in dem Moment, wo Sie sie glaubend loslassen können, sind Sie sie los. Wenn Gott sie nur sieht und ich sie dann wieder mit einpacke, ist es nicht so weitreichend. Mich hat Gott manchmal vorbereitet auf irgendeine kommende Phase, indem er mir immer wieder ein Bibelvers ins Auge springen ließ. Manchmal als Ermutigung oder nicht manchmal, eigentlich immer als Ermutigung zu wissen, das ist mein Weg. Ich denke an einen, den manche auch von Ihnen auswendig kennt, Psalm 18, Vers 30. Da heißt es, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Das heißt, die Zusage, auch wenn Schwierigkeiten da sind, du wirst sie überwinden. Ein andermal klang es nicht ganz so flott. Jesaja 50, Vers 10 fiel mir lange Zeit ins Auge. Da heißt es, wer in der Finsternis wandelt, dass ihm kein Lichtstrahl scheint, der vertraue auf den Herrn, den Namen des Herrn, und stütze sich auf seinen Gott. Es war dann Vorbereitung für eine schwierige Phase, wo es nicht so gleich ging mit Gott über die Mauer springen, so einfach durchkommen, durchhalten, durchgebracht werden, auch wenn es dunkel ist. Er vertraue auf den Namen des Herrn. Ja, ich unterstreiche meine Bibel. Insofern fallen mir manchmal im Vorbeiblättern irgendwelche Verse ins Auge. Ein Vers, Jesaja 54, Vers 4, springt mir oft ins Auge. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zuschanden. Ist doch toll, wenn Sie in irgendeiner Situation sind und plötzlich heißt es, fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zuschanden. Schon gehen Sie mit viel mehr Zuversicht den Weg weiter. Ja, hier bei dieser zweiten Zusage, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Dann heißt es, vom Osten will ich deine Kinder sammeln und vom Westen, vom Norden und vom Süden. An der Stelle können Sie als Bibelleser etwas lernen zum persönlichen Bibellesen. Und zwar ist es hilfreich, einen Situationsvergleich herzustellen. Das heißt, wie war die Situation, die hier gesagt ist? Wie ist meine Situation? Ist das ähnlich? Trifft das auf mich zu? Gilt es für andere? In diesem Fall würde ich sagen, es trifft auf mich nicht zu, sondern nur auf das Volk Israel. Die werden am Ende der Zeit wirklich gesammelt aus der ganzen Welt und nach dem Land Israel gebracht. Ich bin kein Israelit, ich muss nicht gesammelt werden, sondern das Land, wo ich hingehe, das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln und dort werden wir uns dann einmal wiedersehen. Es gibt so ein schönes Nikos-Bildel, come and go to the land where I go. Komm, geh mit mir in das Land, wohin ich gehe. Friede und Freude ist dort, Jesus wartet dort, viele Freunde sind schon dort. Das heißt, dieses Sammeln von der ganzen Welt gilt für mich nicht. Gott muss mich nicht sammeln in irgendein anderes Land. Nur in die Ewigkeit wird er mich irgendwann führen. Da ist also in der Situation etwas anders, aber wir glauben, dass wir ans Ziel kommen durch Jesus. Und am Ende ist hier eine interessante Umkehrung. Am Anfang hieß es ja, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und hier in dem Vers 7 heißt es jetzt, alle, die meinen Namen tragen, die habe ich zu meiner Ehre geschaffen und gebildet und gemacht. Ist also interessant, erst wird jemand gerufen und wenn er jetzt zu Gott gehört, geht es nicht nur noch um seinen Namen, sondern um den Namen Gottes. Er hat sozusagen den Familiennamen angenommen. Ich bin jetzt ein Kind Gottes und gehöre zu ihm, das heißt, wir heißen dann Christen. An der Stelle geht es um den Sinn des Lebens. Gute Frage an Sie, was würden Sie als den Sinn Ihres Lebens formulieren? Ich hoffe, dass Sie jetzt nicht bei Null anfangen nachzudenken, da Sie ja schon ein paar Jahre alt sind und deshalb eigentlich über diesen Sinn schon nachgedacht haben. Was würden Sie als Sinn Ihres Lebens formulieren? Ja, interessante Frage. Wir können sicher 2-3 Stunden drüber reden. Mancher sagt, ich würde für meine Familie leben, für die Gesundheit, für die Umwelt, ich natürlich irgendwo auch für Gott, für Fortschritte in der Gesellschaft. Hier ist der Sinn des Lebens klar formuliert. Alle, die meinen Namen tragen, habe ich zu meiner Ehre geschaffen und gebildet und gemacht. Das ist der Sinn ihres Lebens, zur Ehre Gottes zu leben. Zur Ehre Gottes leben entspricht uns nicht. Ich weiß nicht, wie gut sie in der Schule war. In der Grundschule waren die meisten ja ziemlich gut. Wenn es dann weiterging, wurde es ein bisschen gemischter oft. Die Note, die wir bei Gott kriegen, zum Sinn unseres Lebens, steht in Römer 3, Vers 23. Und da steht als Note, Sie können sie gleich heraushören, wir sind allzumal Sünder und mangeln der Ehre, die wir bei Gott haben sollten. Ja? Ehre Gottes ist der Sinn des Lebens und hier heißt es, wir mangeln dieser Ehre. Das heißt, mangelhaft haben sie im Zeugnis Gottes für ihr ganzes Leben. Und das ist ja kein Kompliment, aber offensichtlich Tatsache. Und wenn ich der Ehre Gottes mangle, dann kann das erst wiederhergestellt werden, wenn ich die Erlösung durch Jesus habe und er in meinem Leben ist, fängt mein Leben zum allerersten Mal an, Gott zu ehren. Vorher überhaupt nicht. Es hat nichts mit Moral zu tun, dass einer sagt, der lebt doch anständig, das muss doch Gott ehren. Nein, nur Christus in mir ehrt Gott und solange er nicht in meinem Leben ist, wird eben Gott nicht geehrt. Ja, das ist der Sinn ihres Lebens und dann können sie all die anderen Dinge ruhig mit hineinnehmen. Sie können für ihre Familie leben, zur Ehre Gottes. Sie können für die Umwelt sich einsetzen, zur Ehre Gottes. Sie können für ihre Gesundheit etwas tun, zur Ehre Gottes. Aber wenn sie es nur für die Familie tun und die Kinder aus dem Haus sind und der Ehepartner tot oder weggegangen ist, ist ihr Lebenssinn kaputt. Wenn sie für die Gesundheit leben und anfangen, Pillen zu schlucken und operiert werden und nicht mehr gesund werden, dann ist ihr Lebenssinn kaputt. Wenn sie für die Umwelt leben und feststellen, es wird eigentlich immer schlechter, dann ist ihr Lebenssinn sehr in Frage gestellt. Aber wenn ich all das zur Ehre Gottes tue, dann ist das eine bleibende Richtung, die gut ist. Ich hatte einmal einen Besuch von jemandem, der sich über meinen Religionsunterricht beschwerte. Und dann kamen wir irgendwie auf den Sinn des Lebens zu sprechen. Und ich sagte dem Gesprächspartner diesen Vers, alle, die meinen Namen tragen, habe ich zu meiner Ehre geschaffen, gebildet und gemacht. Und war ganz erstaunt, dachte, eben war doch Opposition da, warum kommt jetzt keine? Und das fand ich gut, da kam keine Opposition. Es wurde einfach nur angehört und stehen gelassen. Und so 3 Wochen danach vielleicht im Gottesdienst hat dann derjenige hier eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen. Sein Leben in den Sinn des Lebens hineingefügt. Ich nehme an, Sie kennen alle diesen deutschen Kleiderschrank, den Filmschauspieler Kurt Jürgens. Der sagte mal gegen Ende seines Lebens, als er älter wurde, das ist jetzt nicht ganz wörtlich, aber dem Sinn nach ungefähr, ich weiß nicht, ob es so gut war, ein Leben lang an der Einstellung festzuhalten, dass es keinen Gott gibt. Ich weiß nicht, ob es so gut war, ein Leben lang an der Einstellung festzuhalten, dass es keinen Gott gibt. Das heißt, hier ahnt jemand, dass er vielleicht am Sinn seines Lebens vorbeigegangen ist, obwohl er von allen verehrt, anerkannt und geachtet wurde. Ich hoffe, dass Ihnen das nicht passiert, sondern dass Sie diesen Sinn entdeckt haben und er auch in Ihrem Leben Entfaltung findet. Ja, am Einstieg war die Frage, brauchen Sie Ermutigung? Hier haben Sie sie. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Warum sollen Sie sich nicht fürchten? Weil Sie erlöst sind und von ihm gerufen sind bei Ihrem Namen, weil Sie geliebt sind und er Sie führt. Was ist die Begründung für diese Ermutigung letztlich, diese Erlösung und dass sie sein Eigentum sind, du bist mein. Die Zusage ist, er führt sie, auch wenn es durch schwierige Terrains geht, er ist dabei und schenkt Nähe und Gemeinschaft. Und das Ziel seiner Führung ist seine Ehre. Ja, wenn Sie Ermutigung brauchen, rufen Sie sich diesen Vers ins Gedächtnis. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Aber da heißt es zweimal auch, ich bin derjenige, der dich geschaffen hat. Das heißt, ich habe ein Bild von deinem Leben, auch was ich daraus machen möchte. Ja, so möchte Gott Sie segnen und ganz persönlich ermutigen und führen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du jeden von uns erlöst hast am Kreuz von Golgatha. Danke, dass du heute unter uns bist, dass du den einen oder anderen schon lange mit Namen gerufen hast und er auch sagte, hier bin ich. Vielleicht jemand ganz neu, auch heute Morgen an diesem Tag, der sagt, hier bin ich und ich bin gespannt, was du aus meinem Leben machst. Du siehst, in welcher Phase der Einzelne ist, wo er Ermutigung braucht, ja auch die klare Zusage deiner Nähe und dass dein Ziel gut ist mit seinem Leben. Amen.